Herzlich willkommen im Fundbüro, eurem Podcast für vergessene Spiele, Perlen oder eben vielleicht auch nicht so wunderschöne Spiele, aber eben für euch aufbereitet von dem lieben Jan. Hallo Jan.
Hallo.
Und mir, dem Edgar. Wir haben heute wieder eine sehr thematische Folge, die aber Genregrenzen sprengt. Und zwar geht es um Spiele, um zwei Spiele, die eine Film- und Fernsehvorlage haben. Also extra so weit gefasst, damit auch unsere beiden Spiele da reinpassen. Jan, was hast du denn gespielt? Wer hat es entwickelt und aus welchem Jahr ist das Spiel?
Ich habe gespielt Law and Order Criminal Intent. Es wurde entwickelt von Legacy Games und stammt aus dem Jahre 2005.
Und im Namen steckt schon ein bisschen die Vorlage mit drin, oder? Wenn ich das so raushöre?
Volle Kanne. Bist du mit Law and Order vertraut?
Leider gar nicht. Also im Vorgespräch hatten wir es schon mal ein bisschen darüber, aber ich würde mich freuen, wenn du jetzt einfach noch mal ein bisschen ausholst und den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen erklärst, was das eigentlich ist, was für eine Serie das ist. Ist eine Serie, ne?
Es ist ein Konglomerat aus Serien.
Also dann musst du das Konglomerat ein bisschen weiter erläutern.
Genau, es begab sich zu einer Zeit, da waren so Krimiserien sehr beliebt, wo dann eben Ermittler in den USA quasi in TV-Serien ermittelt haben. Und Law and Order ist dann so das Große. Es gab eine Law and Order-Serie, mit der dann im Grunde alles losging. Und später kamen dann noch weitere Adaptionen mit hinzu. Und eine dieser Adaptionen ist eben Criminal Intent.
Mhm. Ist das so dieselbe Zeit wie CSI Miami und CSI New York? Und diese ganzen, weil die liefen doch immer im Free-TV. Ja. Ich habe das so nachmittags oft auch. Oder war das eher abends? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube, die liefen abends.
Ja.
Also Criminal Intent ist quasi ja ein Teil von Law and Order. Also da gab es dann verschiedene Teile, die sich daraus dann, oder Serien, die sich daraus entsponnen haben. Und Criminal Intent ist dann eben die dann entsprechend einem bestimmten Ermittler folgt, der von Vincent D'Onofrio gespielt wird. Der Detective heißt Robert Gorin. Und die Serie war immer ein bisschen düsterer. Also Criminal Intent habe ich damals auch recht gerne geguckt, weil sie eben ein bisschen düsterer war und sehr auch auf die Psyche dann abgezielt hat. Also er hat über die Psyche der Verdächtigen dann meistens herausgefunden, wer am Ende dann der Mörder war oder der Täter war. Genau, und das ist jetzt quasi eine Lizenzumsetzung. Nicht die erste Lizenzumsetzung, die es zu Law and Order gab. Das ist insgesamt die vierte gewesen. Davor gab es Law and Order Justice Served, Law and Order Double or Nothing und davor Law and Order Dead on the Money. Die kamen immer so im Jahresrhythmus raus. Und 2005 war eben dann Law and Order Criminal Intent und das war dann auch das letzte Spiel der Reihe, die von Legacy Games dann entwickelt wurden.
Das erinnert mich jetzt stark an RTL Skispringen, wo ich auch schon mal die Frage gestellt habe, ob das jetzt der krönende Abschluss war oder doch eher das Spiel, was dann das Ganze zu Grabe getragen hat. Also war es eher so, dass einfach weil die Serie nicht mehr erfolgreich war oder warum hat man dann mit dem Rhythmus aufgehört? Also es klingt jetzt für mich zumindest so, als wenn das schon recht erfolgreich gewesen wäre eigentlich. Weil du bringst ja nicht irgendwie 5, 6 Spiele raus, wenn du dann am Ende bei jedem Spiel miese machst.
Die Serie ging noch bis 2011, also die hat da nicht aufgehört. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, beziehungsweise dann auch die Technik langsam so ans Ende gekommen ist und man dann wahrscheinlich nochmal wieder von vorne hätte anfangen müssen. Was ich so an Tests gefunden habe, wurde halt auch dass die Grafik nicht mehr auf dem aktuellen Niveau war. Man hätte es wahrscheinlich nochmal von Grund auf neu entwickeln müssen und das hätte sich wahrscheinlich einfach nicht mehr gerechnet.
Mhm. Okay, also es war sozusagen ein Zyklus, der dann zu Ende gegangen ist und dann hat man es auch gleich gelassen. Verstehe ich dich da richtig?
Genau, es gab dann später noch ein Spiel, was im Law and Order Universum gespielt hat. Das wurde dann aber von Telltale entwickelt. Kam auch erst ein paar Jahre später dann raus. War dann wahrscheinlich so eine dieser Lizenzumsetzungen, die Telltale damals ja sehr gerne gemacht hat.
Mhm. Und würdest du jetzt sagen, dass das an die guten und eher die, also an die guten Telltale-Spiele rankommt oder ist es eher eine Niete? Oder ja, fass vielleicht einfach mal so ein bisschen auch zusammen, was so das Gameplay ist. Wie müssen wir das vorstellen? Also ich kann mir so ein bisschen denken, dass es so vielleicht so ein bisschen in die Sherlock-Holmes-Spiele-Richtung geht oder ist es schon eher so auf Bad Cop ausgerichtet?
Also, es ist ja von Legacy, ne? Das heißt, es spielt sich jetzt nicht wie ein Telltale-Game, sondern wir haben hier ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Das heißt, man hat am Anfang drei Fälle, die man lösen soll. Und da kann man auch die ganze Zeit frei zwischen den Fällen hin und her wechseln. Wenn man an einem nicht weiterkommt, kann man sich mit dem nächsten beschäftigen und kann sich auch frei aussuchen, in welcher Reihenfolge man die macht. Und dann geht es im Grunde darum, ja, diese Fälle zu lösen, indem man Hinweise sammelt und Personen befragt.
Das klingt aber jetzt schon so ein bisschen wie diese Sherlock Holmes Spiele, also zumindest die, die ich gespielt habe. Da war das ja ähnliche Struktur.
Kann sein, da habe ich noch kein Spiel der Reihe gespielt, von daher kann ich das nicht genau sagen. Und man hat dann eben die Möglichkeit, wie gesagt, sich einen Fall auszusuchen. Ich habe einen Fall genommen, wo ein Banker getötet wurde und habe den einfach mal angefangen. Und man wird dann so ein bisschen auch eingeführt, also gibt es so ein paar cineastische Szenen. Man muss auch sagen, dass der Hauptcharakter gesprochen wird vom Hauptdarsteller aus der Serie. Mhm. Den haben sie sich tatsächlich dazu geholt. Und man fängt dann eben an, hat die Leiche, man untersucht ihn, indem man eben entsprechend einfach, ja, wie bei einem Coin-and-Click eben rumklickt, Hinweise sammelt. Man hat so einen kleinen PDA, wo die Sachen dann quasi hineinkommen. Und man kann auch Sachen dann zur Analyse quasi einschicken ans Labor. Und obwohl wir ja im Jahre 2005 sind, kriegt man dann immer nur eine Sprachnachricht auf diesem PDA, wo gesagt wird, die Ergebnisse sind fertig, komm mal vorbei, wenn du dann wissen möchtest, was hier Sache ist.
Aber war das in den Serien nicht auch immer so, dass die irgendwie angerufen wurden und dass die dann gesagt haben, ja, hey, du musst mal ins Labor kommen? Also
genau, aber es ist total unnötig. Also über diesem PDA hast du auch so eine Karte, wo du dann halt zu den verschiedenen Schauplätzen kannst und dann eben auch dann ins Hauptquartier oder eben zu den verschiedenen Untersuchungen. Und dann gehst du da hin und dann erzählen sie dir halt einfach irgendwas. Das ist halt so, ja gut, das hättet ihr jetzt auch am Telefon machen können. Also es gibt keinen Grund dafür, dass man jetzt physisch vor Ort ist.
Naja, also Starfield hat das auch im Jahr 2023 noch so gemacht. Also vielleicht war das für damalige Zeiten auch nicht so unüblich. Man musste seine Spiele ja auch ein bisschen von der Zeit vielleicht strecken und so und von A nach B zu laufen oder sich so von A nach B zu klicken zumindest. Das kostet ja alles Zeit, ja.
Ja, möglich. Das ist also im Grunde so dieses Spielprinzip. Und dann gibt es eben so als zweiten großen Teil eben die Möglichkeit, die Personen, die man vor Ort findet, zu befragen. Und da versucht das Spiel auf diese psychische Sache einzugehen, denn man kann die Personen mit unterschiedlichen Stimmungen fragen. Also man kann das sachlich machen, man kann das empathisch machen, man kann das sarkastisch machen, man kann es bedrohend machen und irgendwas Fünftes gab es auch noch. Und dann werden auch verschiedene quasi Dialoge dann von der Hauptfigur vorgetragen. Also das System an sich finde ich interessant. Wenn man das richtig macht, dann füllt sich so ein grüner Balken und wenn der voll ist, weiß man, okay, mit der Person habe ich jetzt alles bequatscht, was ich bequatschen muss. Wenn am Ende dann, wenn man alle Dialogoptionen irgendwie durch hat, dann noch nicht ganz grün ist, dann hat man noch irgendwas, was man noch rausfinden muss. Und wenn man die falsche Stimmung auswählt und der nichts verrät, dann füllt sich so ein roter Balken. Kann ich aber nicht sagen, was passiert, wenn sich der rote weiterhin füllt. Denn dann fragt man die gleiche Frage einfach nochmal und wählt dann eben eine andere Stimmung aus.
Ach so.
Und von diesen 5 Optionen sind auch immer nur 3 überhaupt möglich.
Also man merkt eigentlich recht schnell, was jetzt die falsche Stimmung wäre.
Ja, also man kann es im Grunde durch Ausprobieren machen und halt so ein bisschen durch Nachdenken, dann kommt man eigentlich drauf. Und was ich jetzt ein bisschen schade finde, man hat ja jetzt einen Originalsprecher, aber der trägt alles in genau der gleichen monotonen Erzählweise vor. Ich habe es auf Englisch gespielt und es macht keinen Unterschied, ob der das jetzt mitfühlend macht oder bösartig oder unter Druck setzen, weil es ist halt die gleiche monotone Erzählstimme, mit der es vorgetragen wird. Nur, dass halt der Look, was gesagt wird, ein bisschen anders ist. Aber das fand ich ein bisschen schade.
Wie ist denn grundsätzlich das Voice-Acting? Also ist es jetzt nur bei ihm so, dass du merkst, dass alles gleich vorgelesen wird oder ist es generell, dass das Spiel da ein bisschen schwächelt?
Es ist in Ordnung. Also das hat mich jetzt nicht so gestört. Da hat es mich vor allem gestört, weil es ja eben entsprechend man ja auf diese verschiedenen Persönlichkeiten und verschiedene Stimmungen ja eigentlich eingeht und das halt in dem Gesprochenen so gar nicht rüberkommt. Deswegen ist mir das so aufgefallen.
Sind das dann auch die gleichen Textlines?
Wie gesagt, das sind dann komplett verschiedene Dialogzeilen, die dann da gesprochen werden.
Ach so, okay. Und dann hast du irgendwie so ein Gespräch geschafft, du hast diesen Balken in den grünen Bereich und dann bekommst du einfach neue Informationen von der Person oder wie geht's dann weiter?
Genau, ich krieg entweder neue Informationen oder auch nicht und dann sammelt man ja, wie gesagt, diese Hinweise im Inventar und hat in der Polizeistation hat man einen Computer stehen. Dort kann man dann entsprechend seine Hinweise hineintun, die werden da analysiert und dann werden sie zugeordnet. Einmal zur Charakteristik des Falls, dann Eigenschaften des Täters, Zum Beispiel konnte man dann rausfinden, in dem Fall mit dem Banker, dass der mit einem Baseballschläger getötet wurde und dann wurde daraus geschlossen, man braucht so viel Kraft dafür, das kann nur ein Mann gewesen sein.
Mhm.
Genau. Und dann gibt es eben noch die Persönlichkeit des Täters und eben das Motiv des Täters. Und so kann man dann nach und nach ein Profil aufbauen, um dann herauszufinden, wer denn jetzt von diesen Personen das gewesen sein könnte. Und man schaltet darüber auch, beziehungsweise auch mit den Gesprächen, neue Orte frei. Zum Beispiel kann man dann über die Forschung herausfinden, dass dieser Baseballschläger in einem bestimmten Geschäft gekauft geworden sein muss und dann schaltet man eben als neuen Ort dieses Geschäft frei.
Wie ist es denn jetzt mit Scheitern? Kann man auch am Ende des Tages eigentlich dann die falsche Person verdächtigen oder ist es eigentlich so geradlinig, dass es gar nicht geht?
Das ist komplett geradlinig, also du kannst nicht wirklich scheitern.
Okay, also es ist jetzt nicht so, dass es verschiedene Lösungswege oder sowas gibt, die man, also Lösungswege in Anführungszeichen, dass du halt sagst, ja okay, ich kann jetzt entweder am Ende auf die Idee kommen, dass es Person A war, weil ich die und die Hinweise habe oder ich beschließe darauf, dass es Person B ist, weil die zum Beispiel besser zum Motiv passt oder so.
Nee, das wird dann eben rein, also man kann dann entsprechend auch in diesen Computer dann seine Verdächtigen hineintun und dann sagt er eben, es passt oder es passt nicht. Und man kann auch zum Chef gehen und sagen, ich würde gerne den und den verhaften oder zum Verhör holen und dann sagt er, wenn es falsch ist, sagt er einfach nur nein, das ist Zeitverschwendung.
Das ist ja krass.
Also es gibt hier keine Möglichkeit zu scheitern. Es ist ein vorgegebener Pfad, dem man folgen muss.
Das macht es natürlich ein bisschen uninteressanter, wenn ich mir das so überlege, oder? Dass du halt irgendwie, na gut, du kannst dann schon noch die Geschichte erleben, aber es hat ja nicht den Vorteil von einem Videospiel, dass man irgendwie selber versucht, jetzt so den Fall zu lösen, indem man dann halt auch wirklich mal ins Nachdenken kommt.
Ja, es spielt sich da halt eher wie so ein Point-and-Click-Adventure. Das hat ja in der Regel auch immer nur so einen fest vorgegebenen Pfad, dem man eben folgt. Und das, wo man hier dann scheitern kann, ist dann eben, dass man nicht mehr weiß, wie es entsprechend weitergeht. Ne, dass man jetzt nicht weiß, mit wem muss ich jetzt nochmal sprechen, weil ich jetzt nochmal neue Informationen habe. Oder man scheitert an einem Minispiel, das kann natürlich auch passieren. Es gibt kleine Minispiele oder wo man mal so ein Passwort zusammensetzen muss, gibt es in dem Spiel. Aber jetzt von dem, was ich jetzt gespielt habe, nichts Aufwendiges.
Und hattest du das Gefühl, dass es sich jetzt schon so angefühlt, dass man immer wusste, wo man hin muss und was man mit wem man jetzt als nächstes redet? Oder musstest du dann auch irgendwie das Lösungsbuch bedienen?
Also ich habe jetzt eine gute Stunde gespielt und bin dann jetzt nicht mehr so ganz weitergekommen. Also ich wusste jetzt nicht, wo ich jetzt noch weitermachen soll und hatte jetzt nicht die große Motivation, nochmal eine Lösung zu suchen. Von daher war das für mich soweit erstmal okay.
Okay, ja, naja, dann ist es ja wahrscheinlich, glaube ich, für die Fans der Serie schon, hört sich für mich schon so an, als wenn das jetzt kein so mega schlechtes Spiel ist, aber man muss halt darauf klarkommen, dass es jetzt wirklich gestreamlined ist, dass es sehr geradlinig ist und dass man nicht eben sich da erhoffen sollte, was vielleicht auch für die Jahreszeit und für wann es rausgekommen ist, jetzt nicht irgendwie verwunderlich ist. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon so Detektivspiele gab mit verschiedenen Lösungen, aber ja, dass man halt jetzt, das ist von der Grundstruktur ist es jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh, das passt überhaupt nicht zur Serie oder so.
Ganz genau, also das ist schon ganz schön gemacht. Wenn man einen neuen Ort besucht, dann kommt auch immer so diese typische Einblendung von dem neuen Ort mit dem Sound aus der Serie, das ist schon ganz nett. Kann ja auch mal so Zeitzeugenbericht vielleicht nochmal sagen. Ich habe es damals gespielt, als ich auch die Serie gesehen habe. Es war schon ganz nett, so als Jugendlicher. Ich denke mal, es ist halt auch wirklich, eine Zielgruppe sind die Personen, die die Serie gucken und vielleicht nicht unbedingt jetzt derjenige, der halt die ganze Zeit mit Videospielen verbringt. Passt auch ganz gut zu dem Studio, wo es eben entwickelt wurde.
Ja, dann berichte doch mal ein bisschen, was ja, die so gemacht haben.
Genau, also Legacy Games gibt es auch immer noch. Die machen ja so Wimmelbildspiele im Großen und Ganzen. Halt so diese, ich sag mal jetzt, ohne das noch abwerten zu meinen, so diese Casual-Spiele, die man halt mal so einwerfen kann für ein paar Minuten, eine Stunde oder so, oder eine halbe Stunde nach Feierabend. Dann ist man ein bisschen beschäftigt, fühlt sich ganz gut und dann, ja, war es das auch wieder. So was machen die halt heutzutage. Sachen, die man vielleicht auch ganz gut auf Mobile spielen kann im Grunde.
Aber das, was jetzt du gespielt hast, ist jetzt ja kein klassisches Wimmelbildspiel. Also das muss sich ja dann mal im Laufe der in der Studiogeschichte verändert haben, schätze ich mal.
Ja, aber es bleibt halt so auf dem Casual-Status, würde ich sagen. Ja, also dann jetzt nicht die Zielgruppe Hardcore-Gamer, sondern eher so Zielgruppe Leute, die halt ab und zu mal ein Videospiel anwerfen, um sich irgendwie zu entspannen.
Mhm, ja.
Die haben auch sehr viele andere Sachen noch gemacht. Die haben was zu Emergency Room, haben sie Spiele gemacht in den 90ern. Das waren so das Erste, was sie gemacht haben. Dann haben sie Zuvet gemacht.
Sagt mir nichts.
Es ist ein Spiel, wo du eben einen ja, Tierarzt spielst. Also das bleibt halt so die ganze Zeit. Ne? Dann haben sie auch ein Spiel zu CSI gemacht. Disaster Hero ist aber ein Webspiel. DS-Spiele haben sie ein paar gemacht. Aber auch hier wieder Emergency Room. Also das ist halt alles so mal eine Lizenzumsetzung und ansonsten eben diese Spiele, wo man sich fragt, wer kauft das eigentlich?
Das habe ich mir auch gerade gedacht. So ein bisschen so Spiele, die unterm Radar eigentlich laufen. Zumindest wenn man so halt in dem Gaming-Sektor irgendwie ein bisschen aktiv ist. Wo man dann halt irgendwie nur von den größeren Spielen eigentlich mitbekommt. Dabei, wo es dann immer noch diese Bereich Mobile Gaming und halt Casual Gaming gibt, die einen relativ großen Umsatz machen dafür, dass sie eigentlich gar nicht in dieser Bubble präsent sind, ne?
Genau. Oder ich gucke jetzt einfach mal, was sie gerade in ihrem Shop so haben. Sie nutzen für ihre Spiele auch mittlerweile ihren eigenen Launcher, ne? Die sind also auch gar nicht bei Steam zu finden, die Sachen. Und ja, das geht dann halt auch so Richtung, ne, 4 gewinnt oder so 3 gewinnt, wo man so Sachen hin und her schieben muss. Das sind halt alles so diese entspannenden Spiele, wo man einfach mal nach Feierabend mal so eine halbe Stunde zur Ruhe kommt.
Ja.
Aber ja, ist ganz, ganz spannend eigentlich, weil das ging ja wirklich noch, ne, so Richtung Point and Click. Davon scheinen sie sich dann eher verabschiedet zu haben, beziehungsweise so diese Sachen sind zum Teil ja auch so ganz rudimentäre Point-and-Click-Sachen. Ich weiß nicht, ob du sowas mal gespielt hast.
So Wimmelbildspiele?
So Wimmelbildspiele. Es ist ja nicht so, dass du nur von Wimmelbild zu Wimmelbild gehst, sondern dass auch noch so eine übergreifende Geschichte erzählt wird oder dann mal so ein Minispiel noch dazukommt oder du dich auf einer Karte auch ganz normal bewegst, so von Raum zu Raum oder mal so 2, 3 Sachen kombinieren musst, die du dann halt aus diesen Wimmelbildern bekommst. Also das ist so vom Grundsatz her, sind sie sich da schon treu geblieben.
Ich weiß noch, dass Gronkh früher ganz viele so Wimmelbildspiele Let's Played hast. Das war meine Berührung mit dem Genre.
Okay, ja, ich habe die damals tatsächlich auch ganz gerne so zu Zivildienstzeiten dann immer so nach Feierabend nochmal gespielt. In so einer kurzen Phase.
Das war ja dann schon nach der Zeit, wo jetzt rausgekommen ist?
Criminal Intent kam 2005, mein Zivildienst habe ich 2009 begonnen. Also ja, geht so. Geht schon noch so in die Zeit knapp mit rein. Vielleicht.
Okay, was haben wir jetzt noch nicht abgedeckt? Vielleicht so ein bisschen die technische Seite. Da könntest du vielleicht noch ein paar Worte zu sagen. Also wie gut lässt sich das heute noch spielen? Ich denke mal bei so einem Point-and-Click-Adventure oder beziehungsweise so gerade am Rande von dem Genre kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es so große technische Probleme geben sollte.
Ja, also es ist halt nur recht verpixelt. Also Installation und so weiter hat alles super funktioniert. Das Einzige, was man halt nicht anpassen kann, ist sowas wie die Bildschirmauflösung. Generell, die Optionen sind sehr, sehr übersichtlich. Man kann Schwierigkeitsgrad einstellen, aber ansonsten kann man eigentlich nicht groß irgendwas ändern. Die Grafik war okay, also man erkennt es. Die Animationen waren sehr hakelig, fand ich. Und ja, die Hintergründe waren ganz nett. Also sind halt so gezeichnete 2D-Hintergründe, die sahen gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, die Figuren sind, man erkennt den Hauptcharakter aus der Serie, ist es okay.
Okay, also funktionabel würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
Ja, dafür, dass es fast 20 Jahre alt ist, kann man sich da, glaube ich, nicht beschweren. Wie gesagt, was so Tests angeht, dann war es halt schon, dass es schon veraltet ist und es kam wohl auch mit sehr vielen Bugs auf den Markt. Was dann eben zur Folge hat, dass, also dann stand in einem Test zum Beispiel, dass man es keine 20 Minuten spielen konnte, ohne dass es abstürzt. Das Problem hatte ich jetzt gar nicht mehr. Das scheinen sie also irgendwie gepatcht zu haben. Ansonsten hat es halt wahrscheinlich auch dadurch sehr viele mittelmäßige Wertungen bekommen.
Also das war dann der Hauptkritikpunkt?
Überwiegend. Wobei das auch ziemlich schwankt. Also PC Gamer gibt es in Großbritannien und in den USA. Großbritannien hat 28% vergeben, USA 77%. Ansonsten ist das so bei 5 von 10 bei GameSpot. Ich habe auch einen schönen 4-Players-Test gelesen. Der hat am Ende eine 59 gegeben. War halt als langweilig deklariert und ja, das passt es auch ganz gut.
Ja, stimmt. Da haben wir eigentlich jetzt, das habe ich so ein bisschen übergangen eigentlich. Ja, was ist ja. Was ist der Antrieb so ein bisschen, außer dass man vielleicht diese Serie mag? Ist es das Gameplay? Ist ja nicht so wirklich vielfältig.
Das wird ja auch, ne? Hier wird halt auch kritisiert, ne? Eintöniges Spielprinzip, wo man halt wirklich nur Pixel für Pixel einsammelt und ans Labor steckt. Das wurde da auch schon kritisiert, dass das ziemlich umständlich ist. Zu leicht wurde es kritisiert und eben halt auch in die Jahre gekommen, ne? Also es war auch für 2005 eben nicht mehr auf dem aktuellen Stand und wurde halt auch als recht lieblos beschrieben. Ich kann mir auch vorstellen, dass da auch gar nicht so viel Zeit war, dieses Spiel zu entwickeln. Wie gesagt, die Law & Order Sachen kamen ja im Jahresrhythmus raus. Ich weiß nicht, ob sie da mehrere Studios für hatten oder ob man dann einfach die Engine genommen hat und dann noch schnell was zusammengebastelt hat.
Es wäre jetzt eigentlich spannend, ne, nochmal sich die vorherigen Teile anzugucken und zu schauen, wie viel Assets da vielleicht wiederverwendet wurden oder wie wenig sich zum Beispiel die Game-Mechanik verändert hat. Also vielleicht sind das wirklich alles sehr, sehr ähnliche Spiele, die nur in den Fällen dann halt sich abändern, ne?
Das kann sein. Also Interessierte können ja gerne mal nachschauen. Oder wir machen noch mal nächstes Mal so eine Law and Order-Folge.
Ja, in einem Jahr machen wir Law and Order Revisited.
Genau, wäre auch eine Möglichkeit.
Dann spiele ich das mal. Aber kann ich dann schauen, ob sich das wiederholt. So.
Ja.
Naja, was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, ich weiß nicht, du hast es bestimmt gesagt, ich habe es mir einfach nicht gemerkt. Wer hat denn das gepublished?
Legacy Games.
Ah ja, okay. Die haben es selber gepublished sozusagen.
Ja. Genau.
Ist auch interessant. Also ist ja keine Selbstverständlichkeit für die damalige Zeit, würde ich sagen, eher untypisch, dass man Spiele selber publisht, oder?
Ist sowas wie EA oder Ubisoft, die das ja auch entsprechend selber entwickelt und gepublished haben, die Spiele.
Naja gut, aber Ubisoft und EA sind ja von der Größenordnung zu Legacy Games wahrscheinlich ein bisschen ein Unterschied.
Ja, schon.
Aber die Spiele sind natürlich auch viel billiger gewesen, das muss man dann auch dazu sagen. Also bei Legacy Games, wenn die wirklich im Jahresrhythmus das rausgebracht hat, du hast wahrscheinlich nirgendwo gelesen, oder? Wie viele Leute da gearbeitet haben?
An dem Spiel, das weiß ich nicht. Hier sehe ich, dass Legacy insgesamt 75 Entwickler und Publisher mit inkludiert. Also das ist schon nicht zu unterschätzen, glaube ich, von der Größe. Big Fish Games hat man vielleicht mal gehört, kommt mit dazu. Calypso.
Ach, die gehören auch dazu, oder wie?
Das gehört zu Legacy Games, wenn man dem hier Glauben schenken darf.
Okay, also haben die das vielleicht irgendwann mal aufgekauft oder so?
Ja, das ist dann entsprechend eben da eher dann auf Publisher-Seite.
Okay, ja, spannend. Also kein kompletter Reinfall, wenn ich das so zusammenfassen kann, aber jetzt vielleicht, ja.
Ja, es ist halt... Ja, es ist okay. Kann man machen. Muss man nicht.
Fällt halt irgendwie genau in diesen Bereich, den wir hier mal ein bisschen abdecken. Diese Spiele, die ja in Vergessenheit geraten. Also es gibt natürlich auch die Spiele, die richtig schlecht sind und deswegen einfach nicht gespielt wurden oder nicht mehr gespielt wurden. Aber ich glaube, dieses Spiel fällt wirklich eher in den Bereich, ja, es ist dann doch nicht so weltbewegend gewesen, beziehungsweise auch dadurch, dass es so viele Teile gab, vielleicht dann auch einfach ein bisschen so verschwimmt so ein bisschen. Also du hast dich ja schon noch dran erinnert, als wir es ausgesucht haben. So, also es ist jetzt bei dir nicht so komplett verschwunden, aber jetzt auch nichts, was du dir denken würdest wahrscheinlich, das muss ich jetzt unbedingt nochmal wiederholen, weil das ist der Traum meiner Kindheit gewesen.
Ja, ganz genau.
Okay.
Man hat nichts verpasst, wenn man es nicht gespielt hat.
Wahrscheinlich gibt es in dem Genre auch wahrscheinlich hunderte Spiele, kann ich mir vorstellen. Ich bin da nicht wirklich drin, aber also ich kenne nur diese Sherlock Holmes Spiele, die seit... Ja, schon seit sehr langer Zeit eigentlich rauskommen, aber kann mir gerade vorstellen, dass es halt zu diesem amerikanischen Kriminalserien wirklich sehr viele Ableger gab.
Gut möglich. Genau, wie gesagt, zu Law & Order kam gleich 2011 nochmal was von Telltale, aber ansonsten zu Law & Order zumindest nicht. Ansonsten, so Detektivspiele gibt es ja auch immer noch einige, auch so in dieser Adventure-Bereich. Oh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt, aber es gibt jetzt auch im Early Access ein Spiel, wo eine Welt prozedural generiert ist, beziehungsweise die Fälle da drin prozedural generiert sind.
Bin ich leider auch komplett überfragt.
Die man dann lösen muss. Das ist dann ganz spannend, aber auch gar nicht mal so leicht.
Also wenn wir dran denken, dann reichen wir es mal nach und schicken es mit in den Thread.
Genau.
Gut.
Ja, was hast du eigentlich Schönes gespielt? Jetzt haben wir ja Fernsehen, jetzt müssen wir eigentlich zu Film kommen, oder?
Das ist genau richtig. Also deswegen habe ich das so breit gefasst. Und zwar habe ich gespielt Alexander von GSC Game World, heißt der Entwickler. Und gepublished wurde es von Ubisoft. Ist rausgekommen im November 2004. Und zum gleichnamigen Film von Oliver Stone. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Film-Epos erinnern kannst.
Ich kann mich erinnern, dass es damals irgendwie in die Kinos kam und ich es nicht gesehen habe.
Ja, wie ganz viele Leute. Der Film ist nämlich an den Kinokassen gefloppt. Der war ziemlich teuer. Also ich rede jetzt vom Film. Hat ein Budget von 155 Millionen US-Dollar und hat, glaube ich, weltweit nur 167 Millionen eingespielt. Da sind aber wahrscheinlich die Werbekosten noch nicht eingepreist. Also die DVD-Version, die dann rausgebracht wurden von dem Film, die waren komischerweise wieder sehr kommerziell erfolgreich. Wo ich mich auch frage, wer den denn dann im Nachhinein noch sich angeschaut hat oder gekauft hat. Aber vielleicht auch, weil man als die DVD so irgendwie neu war, vielleicht irgendwie mal sehen wollte, was dieses Medium so kann im Verhältnis zur Videokassette oder so. Aber naja, ist auch nicht Thema. Also ich habe, wie gesagt, das gleichnamige Spiel gespielt, das auch wie halt diese Filmversoftungen zum gleichen Zeitpunkt rausgekommen ist.
Aber das kam dann parallel zum Film raus?
Genau, ja. Also es wurde auch 2004. Ob es jetzt wirklich auf den gleichen Stichtag rausgebracht wurde, weiß ich gar nicht. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht in Erfahrung gebracht oder nicht in Erfahrung bringen können. Aber es ist im selben Jahr auf jeden Fall rausgekommen. Ich schätze mal, vielleicht ein bisschen später oder so. Und ja, passenderweise geht es um Alexander den Großen. Also im Film wird so dem seine Geschichte aufgearbeitet, ein bisschen wahrscheinlich auch sehr stark romantisiert. Das ist jetzt kein so 1:1 irgendwie Historienfilm, der versucht, so die Geschichte bestmöglich aufzuarbeiten. Ich habe mir den Film auch extra nochmal, zumindest zu teilen, habe ich mir den extra nochmal angeschaut, habe den auch die DVD hier rumliegen. Und man merkt sehr stark, dass das Spiel, das dann 2004 auch rausgekommen ist, sehr stark sich auch an dem Film orientiert. Also zum Beispiel, das fängt schon dabei, damit an, dass Colin Farrell, der ja die Hauptrolle spielt, also den Alexander, auch auf dem Cover von dem Spiel drauf ist. So. Und da steht auch based on the Star Movie from Oliver Stone oder so irgendwie. Also da gibt es eine direkte Referenz. Also man versucht wirklich mit diesem, in diesem Hype mitzuschwimmen.
Ja, dann ist es ja wahrscheinlich eine offizielle Lizenzumsetzung von dem Film. Also das Spiel zum Film, oder?
Genau. Genau so stand es wahrscheinlich drauf vorne, ja.
Okay, also so wie Ubisoft jetzt ja zum Beispiel auch dieses Avatar-Spiel gemacht hat.
Ja, ich würde sogar sagen, noch viel krasser, weil ich glaube, gut, Ubisoft hat es einerseits nicht hinbekommen, mit dem Avatar-Spiel das so auch gleichzeitig zum Film rauszubringen. Aber ich glaube, dass da ja nicht die Geschichte, wie sie im Film stattfindet, 1:1 übernommen würde, sondern da spielt man ja eine eigene Geschichte bloß auf dem gleichen Planeten.
Ja, stimmt, guter Punkt. Ich glaube, das war damals auch recht typisch für Lizenzumsetzungen, dass man den Film eben 1:1 nacherzählt hat, was ja heutzutage nicht mehr so ist. Ich glaube, jetzt ist es hauptsächlich ja, dass man sich im gleichen Universum irgendwie befindet, aber damals war es ja wirklich oft so, dass man, dass diese Umsetzungen dann wirklich das, den Film 1:1 quasi nacherzählt haben. Gibt es zum Beispiel auch zu Star Wars Episode 1 ein Spiel, was dann auch 1:1 den Film nacherzählt oder eben dann auch zu anderen entsprechenden Filmen.
Ja, ich glaube, es war damals irgendwie noch üblicher. Ich weiß nicht, das hat ja auch zu gewissen Problemen geführt, also oder beziehungsweise das Medium Film ist ja nicht gleich dem Spiel, also man müsste sich ja dann schon überlegen, wie kann man das gut umsetzen, da werden wir jetzt glaube ich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, warum das jetzt bei dem Spiel vielleicht nicht so gut geklappt hat, aber ich würde mal grundsätzlich vielleicht ein bisschen was zu dem Spiel erzählen, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, also es ist passenderweise ein Echtzeitstrategiespiel und bewegt sich ganz klar eben in diesem Kosmos Age of Empires. Also man merkt sehr schnell, dass es da klare Bezüge gab. Age of Empires 1 ist 1997 rausgekommen, Age 2 dann 99 und Age of Mythology 2002. Und zwischen Age of Mythology und Age of Empires 3 ist eben halt dieses Echtzeitstrategiespiel Alexander rausgekommen. Und ja, es hat halt eine andere Zeitspanne. Also ich glaube, was habe ich mir aufgeschrieben? 330 vor Christus, passend eben zu dem Alexander-Mythos. Und die Kampagne orientiert sich dann eben an dem Film.
Ja, das ist jetzt irgendwie so das letzte Genre, was ich hier erwartet hätte. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Third-Person-Action-Spiel. Interessant. Da du es jetzt ja mit Age of Empires und so weiter zusammengebracht hast, sind es die gleichen Entwickler?
Nee. Also GSC Gameworld sind die Entwickler von der Stalker-Reihe. Die gibt es heute auch noch. Da würde ich aber nachher noch mal was zu sagen.
Alles klar, interessant.
Die haben, bevor sie Stalker gemacht haben, oder auch währenddessen, noch die Cossack-Reihe gemacht, was auch so Echtzeitstrategie ist. Also natürlich, glaube ich, dann mehr eben halt mit so einem russischen Fokus, also da, wo auch die Kosaken, oder mit einem osteuropäischen Fokus. Aber die hatten schon Erfahrung in dem Genre. Also das merkt man auch, das Spiel ist jetzt nicht komplette Grütze, sondern es macht einfach manche Sachen irgendwie schlecht und ist deswegen vielleicht heute auch echt nicht mehr so gut spielbar und war es damals auch schon nicht. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass die sich da als Auftragsstudio an sowas rangetraut haben, was sie davor noch nie gemacht haben, sondern die, man merkt einfach, dass sie da schon Erfahrungswerte hatten, ja.
Okay, ich jetzt als geschichtlich nicht ganz so affiner, was für Fraktionen hat man denn jetzt eigentlich? Also man hat dann wahrscheinlich Alexander den Großen und...
Genau, also die Kampagne spielt man als Mazedonien oder Makedonien, glaube ich, wie es irgendwie früher hieß oder früher ausgesprochen wurde. Und erlebt auch erstmal dann seine Geschichte. Also das ist so der Kampagnenmodus. Wenn man diese Kampagne mit Alexander dann abgeschlossen hat, da gibt es so eine große Karte, die eben diesen hinteren Mittelmeerraum abdeckt, wo es dann auch noch Ägypten eine große Rolle spielt und Indien und Persien, glaube ich. Und wenn man eben diese Kampagne mit Alexander abgeschlossen hat, dann kann man auch noch mit anderen Fraktionen die Kampagne nochmal spielen. Ich habe das Spiel natürlich jetzt nicht irgendwie 20 Stunden gespielt und weiß deswegen auch nicht, was sich an der Kampagne da jetzt ändert, wenn man nicht mehr mit Mazedonien spielt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich sogar eine eigene Kampagne ist und sich nicht nur die Einheiten ändern und die Gebäude, aber weil es macht einfach manchmal keinen Sinn. Zum Beispiel in den ersten beiden Missionen hat man gar keine Gebäude, die man benutzen kann, sondern man hat nur Einheiten und läuft dann so von A nach B und besiegt ein bisschen Gegner. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man dann auf einmal ägyptische oder klassische Einheiten ins Schlachtfeld führt.
Ja, vielleicht dann zum Gameplay. Das verläuft dann, wie man sich das so vorstellt. Also genau wie du eben sagtest, ne? Einheiten hin und her schieben, gegebenenfalls Gebäude bauen.
Ja, also es gibt auf jeden Fall auch einen Baumodus. Es ist wirklich sehr, sehr nah an Age of Empires, muss man sich wirklich vorstellen. Die Grundstruktur ist eigentlich fast identisch. Also es gibt dieses klassische, ich habe ein Dorfzentrum, ein paar Dorfbewohner, ich muss Ressourcen sammeln. Mit den Ressourcen kann ich weitere Gebäude bauen. Die Gebäude führen dann am Ende zu mehr Einheiten und verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten. Also natürlich gibt es hier an manchen Stellen kleinere Abänderungen, die meistens auch eher schlechter das Spielprinzip machen. Aber grundsätzlich ist es wirklich dieses Echtzeitstrategie von Age of Empires und Age of Mythology genommen und erstmal 1:1 übernommen. Die Grafik ist ein bisschen andere und ich glaube, die Engine ist auch deutlich besser. In gewisser Weise zumindest, weil, und da merkt man den Zeitabstand vielleicht auch zu Age 2 und 1, sie viel mehr Einheiten darstellen können. Also ich habe gelesen, zumindest auf der Webseite von dem Entwickler, dass theoretisch 64.000 Einheiten auf einmal dargestellt werden können und sich bewegen können. Also ich weiß nicht, ob die CPUs damals, die konnten das wahrscheinlich nicht, aber theoretisch würde das gehen. Und das ist, glaube ich, so das Alleinstellungsmerkmal des Spiels auch.
Ja, wann war das nochmal?
2004.
2004, okay, nicht schlecht. Dann etwas später kam ja dann auch Rome Total War, was sich ja eben auch damit ausgezeichnet hat, dass man dort sehr viele Einheiten hatte und sehr große Schlachten. Aber ja, dann ist das aber, das müsste aber noch später gewesen sein.
Ja, das so ein bisschen die Total War-Schiene habe ich jetzt gar nicht so verfolgt, aber ich glaube, es wäre schon auch interessant, da noch ein paar Parallelen aufzuziehen, wie man sich da vielleicht auch ein oder zwei Sachen rausgezogen hat aus den ganz frühen Total War-Spielen. Da kann ich jetzt aber leider gar nichts zu sagen, weil ich die auch selber gar nicht gespielt habe.
Ja, das erste habe ich sehr viel gespielt. Das kam tatsächlich 2004.
Okay, aber dann glaube ich nicht, dass es wirklich großen Einfluss gehabt hat.
Nee, es ging mir nicht um Einfluss, sondern eben um das Darstellen großer Einheiten, wie einzigartig das ist.
Ja.
Und die Total War-Reihe, das war eben wirklich so das große Ding, ne, vom ersten Total War-Spiel, eben, dass man diese riesigen Schlachten hatte, was man davor halt auch noch nicht hatte.
Ja, also vielleicht dann tatsächlich sogar gleichzeitig irgendwie hat das stattgefunden, aber Alexander konnte sich da leider nicht durchsetzen. Was auch, und da komme ich jetzt zum ersten großen negativen Punkt, einfach an den diametral gegenüberstehenden Spielprinzipien liegt. Also du musst dir das so vorstellen, du hast einerseits diese extrem große Menge an Einheiten, die du theoretisch befehligen kannst. Und das Spiel ist auch darauf ausgerichtet, dass du die relativ schnell bekommst. Also zum Beispiel, wenn du auf die, wie bei Age of Empires, auf das Dorfzentrum klickst und da Arbeiter herstellst, dann ist es ja bei Age of Empires so, dass du jede Einheit einzeln klickst. Also du klickst jetzt zweimal, dann stellt es zwei Einheiten her, also in so einer Warteschlange. Und bei Alexander ist es so, du stellst einfach nur auf Dauerproduktion. Und dann wird wirklich im 5-Sekunden-Takt eine Einheit hergestellt. Also da laufen wirklich, du siehst, wie die Einheiten aus dem Dorfzentrum rauslaufen. Also du kannst in einer Minute bestimmt 10 oder 15 Dorfbewohner herstellen, wenn du denn die Ressourcen hast. Und das ist das gleiche Prinzip gibt es auch bei allen anderen Gebäuden, also bei allen Gebäuden, die ja, also Kämpfer herstellen, Fernkämpfer, Nahkämpfer oder so, stellst du immer auf Dauerproduktion. Also das ganze Spielprinzip ist darauf ausgelegt, sehr schnell sehr viele Einheiten herzustellen. Demgegenüber steht aber die extrem schlechte Steuerung. Also es ist wirklich sehr schwierig, die Einheiten dann zu befehligen und nicht irgendwie daneben zu klicken oder dass die dann gar nicht laufen. Also die haben dann auch extreme Wegfindungsprobleme, kommen nicht dahin, wo man sie hinklickt. Dann gibt es so Sachen wie, dass zum Beispiel, wenn du jetzt Einheiten gruppierst und du nimmst die alle zusammen, dann läuft die Kavallerie so schnell wie die Bodeneinheiten, obwohl sie eigentlich schneller laufen könnten, damit sie gleichzeitig am Ziel ankommen. Aber die Einheiten für den Fernkampf, also die Katapulte und so, die sind schneller. Also die laufen nicht so schnell wie die restlichen Einheiten und kommen dann grundsätzlich immer viel früher an als deine restlichen Einheiten, werden dann natürlich sofort zerstört. So, weil die gegen die Kavallerie vom Gegner natürlich keine Chance haben. Und sowas zerstört halt das ganze Spielprinzip.
Und ja, auch die Immersion.
Ja, und die Immersion. Also gut, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Also ich habe von vornherein eigentlich gesagt, hey, das schalte ich jetzt aus. Weil dann hätte man noch viel, glaube ich, viel mehr zu bemängeln, gerade auch in der Kampagne, wo überhaupt nicht dieses Gefühl von dieser Geschichte Alexander, der Große, als jemand, der mit sehr kleinen Einheiten oder beziehungsweise mit einer kleineren Einheit als die Gegner, das war ja so ein bisschen der Mythos, dass er eigentlich Schlachten gewonnen hat, obwohl er effektiv im Nachteil war, was die Gruppengröße angeht. Und das hast du da in der Geschichte auch gar nicht, das kommt gar nicht so auf. Die ist auch viel zu einfach. Also ich habe es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt und ich musste wirklich gar nicht denken.
Okay. Wie war denn der Schwierigkeitsgrad so bei dem Spiel?
Ja, also einfach ein bisschen unausgegoren, würde ich auch sagen. Also die Kampagne war, wie gesagt, zu leicht, gerade in den Anfangsmissionen. Ich weiß nicht, ob es später nochmal schwieriger wird, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber gerade am Anfang war es wirklich ein No-Brainer. Und dann habe ich jetzt noch einmal in ein Gefecht reingespielt. Also das ist das klassische Singleplayer-Match, wo man gegen die KI spielt. Und da wurde ich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad dann richtig zerstört. Also da sind die dann bis so nach so 20 Minuten mit so übelsten krassen Einheiten, ich weiß nicht, die hießen auch die Unbesiegbaren, und die haben einfach alle meine Einheiten niedergemetzelt. Also ich konnte auch nichts machen, weil die Steuerung war dann auch so scheiße, ich konnte meine Fernkampfeinheiten nicht so von denen weghalten, damit die irgendwie kiten, sondern die sind dann ineinander reingelaufen und dann komplett zerstört worden. Es war ein bisschen unbefriedigend. Und dadurch, dass du halt so viele Einheiten so schnell produzieren kannst, hat die KI auch halt übelst die riesigen Armeen irgendwann, weißt du?
Ja, macht Sinn. Okay.
Da schlägt sich das mit seinen eigenen Waffen so ein bisschen. Weißt du, bei Age of Empires war es ja noch so, du hast halt einen Bevölkerungscap. Den gibt's einfach fast nicht. Du kannst halt mehrere tausend Einheiten produzieren mit ein paar Häusern. Also du musst auch nicht wirklich viele Gebäude dafür bauen. Also es reichen, ich hatte am Ende eine Kaserne, einen Stall, dann noch für so Söldnerarmeen, die es gibt, und so ein Haus, wo ich meine Elefanteneinheiten hergestellt habe und wo ich die Belagerungseinheiten hergestellt habe. Und wenn ich die alle auf Dauerproduktion stelle, dann habe ich wahrscheinlich in einer Sekunde 5 Einheiten. Oder naja, sagen wir es in 5 Sekunden eine Einheit. Dann kannst du dir ja vorstellen, was da auf der Karte irgendwann los ist, wenn du da mit 3 oder 4 KI-Gegnern spielst.
Ja, das klingt dann sehr wuselig. Wahrscheinlich dann verliert man dann auch sehr schnell den Überblick, kann ich mir vorstellen. Und sind die Einheiten dann quasi alle einzeln zu steuern? Also das, oder sind die in so einem Truppenverband dann quasi organisiert, dass man nur diesen Truppenverband dann steuert?
Also ganz verstanden habe ich es irgendwie nicht. Also du kannst sie schon auswählen, also mit linken Maustaste halten, und dann ziehst du so ein Gebiet, wo du dann alle Einheiten nimmst, oder du machst Doppelklick drauf, damit dann alle Einheiten von diesem Typ genommen werden. Ich glaube zumindest gelesen zu haben, dass man auch Gruppen bilden kann, also die dann zuweisen kann, und dann hat man die irgendwie auf einer festen Taste. Da bin ich mir aber nicht sicher, weil das habe ich selber nicht gemacht. Aber es ist generell, wie ich gesagt habe, ein großes Problem von dem Spiel, dass es einfach sich sehr schlecht steuert und sehr unübersichtlich ist. Es kommt zum Beispiel noch hinzu, und das ist eigentlich ganz eine coole Idee, wenn du deine Armee in Bewegung setzt, dann wirbelt die so Staub auf. Also so einfach wie wenn Soldaten marschieren würden. Was ja eigentlich ganz geil ist, aber wenn du sowieso schon alles schlecht unterscheiden kannst, schlecht steuern kannst, dann führt es noch zu mehr Unübersichtlichkeit.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja. Also es gibt auch, um jetzt mal was Positives zu sagen, erstmal grundsätzlich halt sehr viele unterschiedliche Einheiten. Das ist ziemlich cool. Also ich habe jetzt Indien gespielt in dem Gefechtsmodus, und allein die Fraktion hatte bestimmt 10 verschiedene Einheiten oder so. Aber dann kommt halt wieder dazu, du baust dieses Gebäude, und sofort, wenn du die Ressourcen hast, kannst du die alle produzieren. Es gibt nicht so irgendwie verschiedene Entwicklungsstufen, also wie bei Age of Empires halt die Zeitalter, wo du dann erst ins dritte Zeitalter kommen musst, um halt die Ritter zu bauen zum Beispiel. Oder die Burgen oder so, das gibt's halt nicht.
Okay, also es klingt für mich so, als wäre es halt alles ein bisschen simpler gehalten, und so dieses große Ding ist, wir haben die Filmlizenz und wir haben hier riesige Einheiten, die gegeneinander kämpfen.
Ja, das ist so das Verkaufsargument gewesen. Man muss auch sagen, sie haben sich, was die Filmumsetzung eigentlich angeht, da haben sie sich sehr strikt dran gehalten. Also es gibt zum Beispiel immer wieder so Filmsequenzen, also in der Kampagne, aus dem Film. Also die wurden dann ins Spiel übertragen und werden dann abgespielt. Und das ist ja eigentlich cool. Also da hast du schon einen Bezug zu, und die Sprecher sind, glaube ich, auch, ich habe es jetzt auf Deutsch gespielt, das ist komplett synchronisiert. Also da wurde sich schon einiges an Mühe gegeben. Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie das beste Voice Acting wäre, aber also dass es überhaupt eine deutsche Synchronfassung gab, finde ich schon mal ganz, ganz gut. Und dann gibt es so nette Charakterporträts. Es gibt auch immer wieder so Kacheln, wo irgendwie Informationen stehen, was jetzt gerade abgeht. Also da sind schon recht viele Hintergrundinformationen auch reingeflossen. Weiß nicht, ob das alles historisch korrekt ist. Ich bezweifle es stark. Ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Also gut 20 Jahre, seit das Spiel draußen ist. Da wird sich ja bestimmt auch in der Forschung einiges getan haben. Aber ja, also ich hatte so das Gefühl, da wurde sich schon Mühe gegeben. Es ist jetzt nicht einfach hingerotzt. Auch die Anzahl der verschiedenen Modi. Also es gibt dann neben dem Kampagne und diesem Gefechtsmodus gibt es auch noch einen Multiplayer-Modus. Und es gibt auch noch Missionen, die du spielen kannst. Also es sind so 5 Stück, aber immerhin.
Ja, das hört sich doch dann eigentlich auch wieder so wie eben bei Criminal Intent an. Das ist ganz okay, aber man hat auch nichts verpasst, wenn man es nicht gespielt hat.
Ja, weil es halt da eben diesen Platzhirsch auch gibt. Das ist ja das Problem. Also warum soll ich das spielen? Ich kann entweder Age of Mythology oder halt Age of Empires 2 spielen, was jeweils einfach deutlich bessere Spiele sind, die auch in ihrem Gameplay-Loop einfach funktionieren. Ich bin mir auch nie klar gewesen, ob dieses klassische Steinschere-Papier-Prinzip eigentlich hier auch gilt. Also es gab zwar Einheiten, die wahrscheinlich besser sind gegen Kavallerie, also die dann so Speere hatten, aber dadurch, dass die Steuerung auch so scheiße ist, war ich gar nicht in der Lage, meine Speertrupps gegen die Kavallerie einzusetzen. Es war dann irgendwie alles ein bisschen unbefriedigend.
Ja, und vor allem bitter ist es ja auch, wenn es im gleichen Jahr erschienen ist. Weißt du, in welchem Monat das erschienen ist?
November. Glaube ich.
November, okay, das ist noch krasser. Denn, wie gesagt, ne, Rome Total War kam im September 2004 raus. Und wie gesagt, da wurde ja im Grunde so dieses, ne, große epische Schlachten, wurde da ja tatsächlich dann ja, gab es dann ja quasi schon. Also ich habe eben nochmal rausgefunden, 38.400 Soldaten sind ungefähr pro Schlacht dann auch mal beteiligt gewesen.
Ja.
Also jetzt auch nicht wenig. Und das sind dann eben auch Soldaten, die auch tatsächlich dann auch gegeneinander gekämpft haben und keine theoretische Zahl wie eben diese 64.000.
Ich glaube, das wäre heute schon gut möglich mit den 64.000, aber ich habe auch in den Reviews, die ich mir durchgelesen habe, gelesen, dass die damaligen CPUs wohl schon sehr große Schwierigkeiten hatten mit weniger Einheiten und die dann gut umzusetzen. Hm. Also das ist halt ein bisschen dann natürlich, also das ist eine rein hypothetische Zahl, diese 64.000 Einheiten auf einmal. Und ja.
Ja, und halt mit dem gleichen Setting, das ist natürlich dann auch noch wieder ein bisschen bitter.
Ja, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das damals einfach untergegangen ist. Also das kam raus und der Film war nicht erfolgreich. Der Film ist auch nicht wirklich gut, das kommt auch noch dazu. Also manchmal gibt es ja auch so Filme, die einfach irgendwie aufgrund ihrer Qualität jetzt nicht unbedingt scheitern, sondern weil irgendwie gerade das Interesse woanders liegt oder weil man zum Beispiel mit dem Genre, weil das Genre irgendwie in dem Moment nicht so zieht. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass man da viel verpasst hat. Das ist auch so einfach wie so ein Film, wo du dir denkst, ja, der ist okay, aber es gibt halt Herr der Ringe.
Ja, gut, dann können wir, glaube ich, das Spiel an sich soweit abhaken, aber vielleicht kannst du ja noch mal was über die Entwickler sagen. Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, dass es die Stalker-Entwickler sind, was ja schon ein recht bekanntes Franchise ist. Was kannst du noch über sie sagen?
Also, die gibt es seit 1995 und die gibt es auch immer noch. Also, ich glaube, sie wurden irgendwann mal von geschlossen oder auf Eis gelegt und dann wieder gegründet. Aber das sind zumindest in der Führungsetage auch noch die gleichen Leute oder wieder die gleichen Leute. Und die entwickeln jetzt ja gerade an Stalker 2, das auch dieses Jahr rauskommen soll. Also die haben sich über Wasser gehalten. Besonders ist hier, glaube ich, auch noch anzumerken, dass sie aus Kiew kommen. Und aufgrund des russischen Angriffskriegs mussten die dann nach Prag umziehen. Und da sind sie jetzt aktuell beheimatet. Aber die haben eine sehr, glaube ich, lange und auch bewegte Geschichte hinter sich. Stalker war jetzt ja auch nicht unbedingt immer so, dass man sich gedacht hat, ah, das ist jetzt eine runde Sache. Also Stalker ist eigentlich dafür bekannt, dass es ja sehr buggy war und dass es zwar eine unglaublich interessante, ein unglaublich interessantes Spiel ist, aber gleichzeitig irgendwie auch unausgegoren. So ein bisschen der, was man in Amerika vermeintlich als Eurojank vielleicht bezeichnen würde. Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, genau. Aber hat sich ja auch eine große Fanbase, glaube ich, oder? Was heißt groß, aber schon eine sehr treue Fanbase ja auch erarbeitet mit den beiden, ich glaube es waren 2 Spiele oder 3 Spiele.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was sie jetzt mit Stalker 2 machen, eben mit dieser ja doch deutlich längeren Entwicklung, die es ja leider nehmen musste.
Ja, und gab ja auch so ein bisschen, glaube ich, so die Frage, ob diese Trailer, die sie rausgebracht haben, ob die tatsächlich in-game sind, weil das viel zu gut aussah. Es sah so ein bisschen aus wie vorgerendert und dann wurde das, glaube ich, war man sich nicht so ganz sicher, wie wird das Spiel eigentlich jetzt? Also da muss man, glaube ich, auch sehr vorsichtig sein, sollte man nicht zu viele Erwartungen reinhaben, weil ja, es kann natürlich sehr schnell passieren, dass man sich da übernimmt und dass es dann gerade, dass das dann an manchen Stellen einfach Qualität vermissen lässt, die aber heute halt irgendwie als Standard angesehen wird, auch in der Spielbarkeit, in der Zugänglichkeit und so.
Ja, das wird man sehen.
Vielleicht kann ich noch ein bisschen was sagen, um jetzt nochmal zurückzukommen zu Alexander, zu den zum Review-Score. Also es hat so eine 56 von 100 bei Metascore oder beziehungsweise Metacritic. Und ja, ist eben genau das Durchschnittsspiel, nicht komplett scheiße, aber eben auch nicht der große Wurf. Hier zum Beispiel Eurogamer hat eine 4 von 10 gegeben, GameSpot 5,2 von 10, IGN 7 von 10. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen, kommt drauf immer ein bisschen darauf an, wo man halt den Wert jetzt drauf legt. Also zum Beispiel eben die Engine und die Grafik und so, die war schon jetzt vielleicht ein bisschen veraltet, aber schon noch hübsch. Also die Umgebungsgrafiken und so, das sieht alles cool aus. Hat sich auch, also jetzt aus heutiger Perspektive, sehr rund gespielt. Also es gab jetzt nicht irgendwie Frame-Einbrüche, Abstürze oder so. Es gab ein paar Glitches, die aber vielleicht auch einfach geschuldet sind, dadurch, dass ich es halt heute auf einem modernen System spiele und nicht mehr auf einem Rechner aus dem Jahr 2004.
Ja, mit Sicherheit.
Und ansonsten, ich glaube, wenn man so Genre-Fan ist und irgendwie auch den Film cool fand, dann kann man sich das schon mal anschauen. Ich glaube, die Kampagne kann man auch gut wegspielen, da dadurch, dass sie halt auch jetzt nicht so schwierig ist und man da nicht von der KI weggebolzt wird, geht das voll gut. Aber darüber hinaus, glaube ich, einfach zum Original oder zu der Vorlage greifen. Age of Empires, da gibt es ja heute auch die Remasters, Remakes, die deutlich besser heute noch zu spielen sind.
Ja. Klang so heraus. Wunderbar. Dann haben wir jetzt also uns mit Film, Funk und Fernsehen beschäftigt. Nee, Funk nicht, mit Film und Fernsehen beschäftigt.
Das kommt beim nächsten Mal, vielleicht.
Vielleicht Funk, ja. Das kommt nämlich ein bisschen drauf an. Wir haben da nämlich eine Idee, die wir verfolgen wollen, für die, die hier fleißig zuhören. Und zwar wollen wir gerne mal machen, dass ihr Vorschläge, was für vergessene Spiele wir uns einmal anschauen sollen, die ihr vielleicht selber damals gespielt habt. Schreibt die Vorschläge bitte einfach mal gerne in den Thread zu dieser Folge. Und wir werden uns das angucken. Und wenn uns ein Spiel anspricht, es verfügbar ist und auf modernen Systemen läuft, dann suchen wir uns da gegebenenfalls eins aus. Also keine Garantie, dass wir diese Spiele jetzt dann auch direkt in der nächsten Folge übernehmen. Das schauen wir dann einfach mal. Aber ja. Vielleicht ja ganz nett, wenn man dann wenn wir mal ein Spiel besprechen, das wir vielleicht nicht aus unserer Biografie her kennen, sondern vielleicht mal aus eurer Biografie kommt und dann vielleicht ja auch mal aus etwas anderen Zeitaltern.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil das ja auch mal ein bisschen so ein Blick in die Kindheit und Jugend anderer Leute ist, was die damals halt gespielt haben, was heute aber ja nicht mehr so, nicht so präsent ist, man aber selber vielleicht sehr wertgeschätzt hat auch. Also es müssen ja gar nicht jetzt automatisch irgendwie schlechte Spiele oder so sein, ne? Also sucht euch da wirklich was aus, wo ihr denkt, hey, das ist bestimmt mal einen Blick wert und passt jetzt auch in die Kategorien oder Nicht-Kategorien, die das, was wir als Parameter vorgegeben haben. Also wie gesagt, das muss dann spielbar sein und so weiter.
Genau. Möchtest du die Abmoderation machen?
Gerne. Also ihr könnt ja wie gehabt eure Meinung in dem Thread auch noch äußern und könnt uns natürlich gerne weiterempfehlen. Und ansonsten hören wir uns dann bei besagter Community-Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.